Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Mehr Respekt für Besserverdiener. Das wünschte sich Friedrich Merz kürzlich im Gespräch mit der Bild und trat damit eine Diskussion los. Angesprochen auf sein eigenes Vermögen erklärte er: Es ist nichts vom Himmel gefallen. Ich habe dafür gearbeitet und ich habe vielleicht auch mehr gearbeitet als 8 Stunden am Tag. Ich habe es gerne gemacht. Ich möchte diese Botschaft gerne auch dem Land geben. Es muss ein Land sein, das Erfolg nicht diskreditiert, sondern sagt, da nehmen wir uns mal ein Beispiel.
Ja, das Land braucht einfach ein neues Mindset. Merz will der angeblichen Neidkultur etwas entgegensetzen. Und von dieser Propaganda für Reiche dürfen wir uns in den knapp 12 Monaten, die es noch dauert, bis wir endlich die nächste Bundestagswahl erleben, noch deutlich mehr erwarten. Und deshalb wollen wir heute etwas Hilfe geben beim Argumentieren gegen die liberale Alltagsideologie. Ja, also es geht heute nicht darum, große historische Töpfe aufzumachen oder groß theoretisch unglaublich viel zu erklären, sondern das soll heute mal eine ganz pragmatische Folge sein, denn wir kennen das sicherlich alle. Man sagt irgendwas Kritisches über Armut und Reichtum in diesem Land und sofort kommt einem wieder entgegen. Ja, aber die Reichen, die tragen ja auch so viel Verantwortung. Ja, also so viele Mitarbeiter, für die verantwortlich sind und was weiß ich nicht alles. Da wird dann beispielsweise vorgerechnet, eben wie viele Leute an so einem Unternehmen dranhängen oder wie risikoreich das Leben als Unternehmer sei. Und da wollen wir uns heute mal fragen, stimmt das eigentlich? Ja? Ist das Leben eigentlich so risikoreich in einer Zeit, wo es ja auch Haftungsbeschränkungen für Unternehmen gibt? Und man kann das jetzt ja auch bald schön beobachten, denn es drohen ja sowohl bei VW als auch bei BMW große Entlassungswellen wegen schlechten Managements. Und da können wir ja auch mal gucken, wer trägt da Verantwortung und wer trägt da aber eigentlich vor allem ein persönliches Risiko. Und wir wollen heute unter anderem mit Milton Friedman herausarbeiten, dass es in der Tat so etwas wie eine Verantwortung von Unternehmern gibt, aber ganz sicher nicht gegenüber den Beschäftigten. Werbung.
Trump, Höcke, Putin, Meloni, Orban, die Demokratie muss gerettet werden. Aber was für eine Demokratie wollen eigentlich die Demokratieverteidiger? Genau darum geht es im neuen Jacobin-Magazin. Im Mittelpunkt der Ausgabe steht ein Essay der grandiosen Ökonomin Clara Mattei, wie die Austerität unsere Demokratie aushöhlt. Denn Austerität ist nicht einfach nur schlechte Politik, sie ist ein 100 Jahre altes Projekt, um die Demokratie in dem Bereich zu untergraben, der unser Leben am stärksten beeinflusst.
Und außerdem könnt ihr im Heft lesen, wie China versucht, die Welt neu zu ordnen, wie westliche NGOs in die Politik ihrer Peripherie intervenieren und wie Rechtsaußenparteien die EU übernehmen wollen. Unterdessen schwankt die Linke zwischen manischem Optimismus und lähmender Depression hin und her. Und wie es anders gehen kann, das zeigt Peter Mertens im Interview, der Generalsekretär der belgischen Partei der Arbeit ist. Eine Partei, die in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufschwung erlebte und sozialistische Politik neu definiert. Die neue Ausgabe von Jacobin bekommt ihr jetzt über unseren Link www.jacobin.de/wohlstand, den ihr auch in der Episodenbeschreibung findet. Wir wünschen eine gute Lektüre.
Zurück zum Thema Verantwortung von Unternehmen. Immer wieder hören wir dieses Schlagwort in Talkshows beispielsweise, wenn es um die Besteuerung von Reichen geht. Da wird dann gesagt, dass man den armen Reichen doch bitte nicht noch mehr Belastung zumuten kann. Immerhin tragen sie doch auch solch große Verantwortung für alle ihre Mitarbeiter. Auch Unternehmer sehen sich gern in der Rolle der gütigen Brotgeber, die eigentlich einen Dienst an der Gesellschaft leisten, indem sie Arbeitsplätze schaffen und Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen. Wir kennen all diese Floskeln, die damit verbunden sind. Bevor wir nun allzu theoretisch werden, wollen wir ein paar solcher Unternehmer vorstellen. In besonders absurder Form war diese Argumentation vor 6 Jahren in der Dokumentation Ungleichland zu erleben. Da wurde der deutsche Multimillionär Christoph Kröner begleitet, der in der Immobilienbranche arbeitet und täglich mit Chauffeur und Privatjet unterwegs ist.
Ja, Also der kann nicht meckern über sein Leben. Das Witzige war nun, es war gar nicht dieser Unternehmer, der seine Verantwortung für Mitarbeiter in den Vordergrund stellte, sondern es war sein Wachmann, der sage und schreibe 2000 Euro brutto im Monat verdiente. Das ist jetzt ein paar Jahre her, klar, da wird jetzt vielleicht noch wegen der Inflation was hinzugekommen sein, aber auch vor 5 Jahren waren 2000 brutto kein dolles Gehalt, von dem man eine Familie ernähren könnte oder so. Und als er darauf angesprochen wurde, ob er mit seinem Chef tauschen würde, erklärte er, das wolle er nicht, das liegt, Zitat, an meiner Einstellung, dass ich ganz so viel Verantwortung nicht haben möchte.
Was für eine Verantwortung ist denn hier gemeint, möchte man fragen. Die Beschäftigten scheinen ihr Geld ja zählen zu können. 2000 Euro brutto bleiben dann 1400 Euro netto übrig. Also damit ist man dann 150 Euro über der aktuellen Armutsgefährdungsgrenze. Und da muss man sich doch eigentlich die Frage stellen, ist nicht diese Person einem ungeheuren Risiko ausgesetzt? Denn sie muss ja erst einmal Verantwortung für sich übernehmen und da wird es schon schwierig, denn ein solcher Lohn gewährleistet keine armutsfeste Rente. Also eigentlich geht hier jemand extrem ins Risiko, der die Millionen eines anderen bewacht, dafür so schlecht bezahlt wird, dass er eigentlich später nur mit Hilfe von staatlicher Unterstützung leben kann.
Ja, und gegebenenfalls sogar jetzt schon. Ne? Also ich meine, wenn man dann, sagen wir mal, 2, 3 Kinder hat beispielsweise, dann braucht man ja auch eine dementsprechend große Wohnung. Also das ist eigentlich schwer vorstellbar, dass man bei dem Lohn es schafft, beispielsweise ohne Wohngeld über die Runden zu kommen.
Sein Arbeitgeber, um einmal bei diesem Begriff zu bleiben, Christoph Gröner, erklärte dann aber, kann der Wachmann von dem, was er bei mir verdient, leben? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Und wenn er es kann, dann habe ich als Unternehmer ordentlich gearbeitet.
Das ist ganz fantastisch. Also es sind generell sehr viele lustige Zitate in dieser Doku. Er wird ein paar Augenblicke später gefragt, ob er sich denn vorstellen kann, dass dieser Wachmann auch gerne ein Haus mit Pool hätte. Und dann sagt er, nee, das will er nicht. Nee, will er nicht.
Ja.
Und das weiß er, denn ich kenne meine Wachleute, sagt er dann. Und dann wird danach der Wachmann gefragt, ob er gerne ein Haus mit Pool hätte. Und dann sagt er, ja, hätte ich schon gerne, aber nicht in Deutschland. Das war wirklich besonders schön, so wo man sich so denkt, welcher Mensch weltweit würde, wenn man ihm die Frage stellt, hätten sie gerne ein Haus mit Pool, ja oder nein, jetzt ist die Entscheidung, sagen auch, nee, dann lieber nicht. Also es gibt ja quasi keinen Menschen, der das nicht macht, außer...
Ja, was hier so mitschwingt ist, es gibt Leute, die wollen das. Und die haben auch dann das Unternehmer-Mindset und verdienen so viel, dass sie es sich leisten können. Die anderen, die sich das nicht leisten können, die wollen es ja auch nicht. Das ist so eine andere Spezies Mensch.
Ja, so ein ganz anderer Mensch mit ganz anderen Bedürfnissen. Ja. Aber was du eben vorgelesen hattest, dass der wirklich sagt, wenn der Wachmann von dem, was ich ihm gebe, leben kann, dann habe ich gut gearbeitet. Das klingt ja wirklich wie eine unfreiwillige Bestätigung, der marxistischen Werttheorie. Ja?
Ja.
Also bei Marx ist es ja so, Marx geht ja davon aus, ein Unternehmer erzielt so Profite, dass er seinen Mitarbeitern gerade so viel zahlt, dass sie leben oder sogar nur überleben können. Und die Arbeiter arbeiten dann jeden Tag so lange, dass sie mehr Wert produzieren, als ihre Reproduktion kostet. Und das ist das ganze Geheimnis der Ausbeutung. Den Arbeitern möglichst wenig geben, möglichst wenig Lohn zahlen und möglichst lange arbeiten lassen, sodass man möglichst viel Wert erhält. Und da würden ja fast alle Ökonomen heutzutage sagen, Quatsch, diese ganze Klassenkampfrhetorik und Ausbeutung ist ja alles Humbug, würden moderne Ökonomen unisono sagen. Aber hier sagt ein Unternehmer ja selbst, der Maßstab gelingenden Unternehmertums ist nicht etwa ein gutes Leben der Beschäftigten, sondern die Profitabilität des Unternehmens beim Überleben der Beschäftigten.
Ja, der Niedriglohn des Wachmanns ist folglich keine Großzügigkeit des Unternehmers, für die es ein besonderes Verantwortungsbewusstsein bräuchte, sondern Voraussetzung, so muss man sagen, der Produktion. Wenn die Arbeiter zu wenig Lohn erhalten, um zu überleben, können sie auch keine Profite mehr schaffen. Das leuchtet ein. Wenn wir nun also diese Anekdote mal als Ausgangspunkt für diese Folge nehmen, dann können wir festhalten, zumindest für diesen Unternehmer besteht die Verantwortung nicht darin, seinen Beschäftigten Löhne zu zahlen, die eine hohe Lebensqualität sichern, sondern darin, ihre bloße Reproduktion zu ermöglichen. Das heißt also, der Arbeiter soll überleben so ist dann auch gewährleistet, dass dieser Arbeiter sich weiterhin profitabel nutzen lässt.
Und umgekehrt, wenn er sich nicht profitabel nutzen lässt, dann ist es auch nicht das Problem des Arbeitgebers, ihm sein Überleben zu ermöglichen.
Ja, also das wird dann so als Zusammenarbeit begriffen oder Sozialpartnerschaft oder sonst was, ist natürlich alles Quatsch, sondern das ist eine sehr radikale Profitlogik. Da könnten wir jetzt erst einmal ein Gegenbeispiel aufrufen, wie Unternehmertum auch aussehen könnte. Wir können uns erinnern an Wolfgang Krupp, den Trigema-Chef, der 2023 zurückgetreten ist. Krupp leitete das Unternehmen Trigema. Was stellt das her, Ole? Hast du den Begriff parat?
Feinwäsche?
Das heißt Web- und Wirkwaren. Ja, Web- und Wirkwaren.
Und das muss man auch immer so brüllen.
Genau, muss man brüllen in Burladingen. Und berühmt ist die Werbung mit dem Affen. Und der Affe bleibt ja. Man hat übrigens eine Werbung mit einem Affen, weil der so günstig war. Ja, also Affen sind billiger als Schauspieler, ist ja klar. So, da wird noch ganz, ganz ökonomisch gedacht. Jedenfalls hat dieser Wolfgang Krupp eine besondere Unternehmensphilosophie, nämlich er produziert nur in Deutschland und er ist jemand, der absolut die Verantwortung für sein Unternehmen übernimmt. Er ist nämlich ein Verfechter oder sagen wir, er ist ein Feind der GmbHs. Also da hat man ja dann eine Haftung, eine beschränkte Haftung nur. Und er haftet also mit seinem Privatvermögen. Das heißt, wenn Trigema pleite ist, jetzt leiten das ja seine beiden Kinder, wenn Trigema pleite geht, dann geht er auch pleite, geht unter mit diesem Unternehmen, weil sein privates Kapital da drin liegt und nicht, dass irgendwie outgesourced ist in so eine GmbH-Struktur. Und damit wird er immer als der vorbildliche Unternehmer gern in Talkshows eingeladen.
Ja, den kennen viele wahrscheinlich aus Funk und Fernsehen oder zum Beispiel auch aus YouTube Shorts. Also er sitzt ja nicht nur in den Talkshows rum, sondern er hält auch viele Vorträge die erfreuen sich auf YouTube großer Beliebtheit. Man findet dann immer so 30-Sekunden-Clips bei etwas dubiosen Polit-Websites, wo dann so seine Aussagen nochmal zusammengeschnitten werden. Ich hatte kürzlich auch ein Interview gesehen von ihm, das ist so ein knappes Jahr her, wo er bei Focus Online im Gespräch war. Nee, bei NTV war das, bei NTV. Und dann wurde er gefragt nach dem Bürgergeld. Und dann hat er ganz oft gesagt, das Grundeinkommen oder Bürgergeld, also er war da auch gar nicht sicher, was ist jetzt eigentlich was, das darf nicht so hoch sein, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten gehen, und erzählte dann eine Geschichte, wo er gehört hatte von einer Frau, die 60.000 Euro Jahreseinkommen hatte, aber wo das Grundeinkommen dann so hoch war, dass sie nicht mehr arbeiten gegangen ist. Also es ist wirklich, es ist schon wirklich.
Da ist mit den Zahlen ein bisschen was durcheinander gegangen, aber Krupp war ja ein Verfechter zum Beispiel des Mindestlohns.
Ja, weil der wahrscheinlich einfach sagt, er bezahlt ja ohnehin seine Angestellten so gut, dass er den gar nicht braucht, sondern dass er immer noch etwas über Mindestlohn liegt, was ja auch bis heute sicherlich so stimmt. Also es gibt online gibt es ja so Seiten, wo Leute ihre Einkommen melden können. Und man muss auch da sagen, man wird jetzt nicht gerade reich als Näherin beispielsweise bei Herrn Krupp. Aber ja, man liegt auf jeden Fall über dem Mindestlohn. Und sein Versprechen ist ein wirklich sehr patriarchales. Ja, also der meint das schon irgendwie mit Verantwortung ernst. Also er sieht sich so als den Patriarchen der Stadt. Du hast gesagt, Burladingen ist der Ort, wo er herstellen lässt. Das ist eine Kleinstadt. Und er verspricht seinen Mitarbeitern, dass ihre Kinder allesamt auch Mitarbeiter werden können und eine Ausbildung bei Trigema beginnen können. Das ist also das große Versprechen, das eigentlich fast wie zu feudalen Zeiten, wo man so wusste, man ist diesem oder jenem Herrscher untergeordnet und muss immer für den arbeiten. So ist quasi sein Versprechen, ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Also es ist ein intergenerationell vererbtes Privileg, dass ihr bei mir weiterhin euch euer Brot verdienen könnt. Also deshalb, das ist so ein bisschen die Selbstdarstellung da. Und deshalb sieht er sich als Verantwortungsunternehmer an. Erstens, weil er wie ein Patriarch für die Kleinstadt ist. Zweitens, weil er mit dem eigenen Vermögen haftet. Das heißt, bei GmbHs, du hast es schon gesagt, gibt es eine Haftungsbeschränkung. Bedeutet also, man bringt einen gewisses Kapital in die Firma ein. Das ist relativ niedrig. Also in Deutschland reicht zur Gründung einer GmbH reichen 25.000 Euro erstmal. Und dann ist es so, dass man quasi nicht mit dem Privatvermögen haftet. Klar, man kann jetzt nicht alles machen. Also wenn es grob fahrlässig wird, sieht es nochmal anders aus. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, es ist eine Unternehmensgründung, bei der man nicht als Privatperson dann haften muss im Fall einer Insolvenz für alles, was da passiert. Und Krupp legt hingegen sehr viel Wert darauf, dass er mit eigenem Kapital hantiert, was sogar so weit geht, dass er seit Jahrzehnten keinen Kredit mehr gebraucht hat, behauptet er.
Und dann kommt irgendein Junggeselle aus Amerika daher und schlägt das Unternehmen kurz und klein und zieht dann noch von dannen mit Steuergeldern. Das geht fatal. Nicht, das wäre fatal. Ja, das sind die Reden von Wolfgang Krupp. Diese Leute, die da einfach ankommen und mit einem Managementstudium glauben, ein ganzes Unternehmen umkrempeln zu können oder mit bisschen Private Equity reingehen, dann profitabel das irgendwohin verkaufen oder zerschlagen, um dann Insolvenzprämien zu bekommen. Das alles lehnt er radikal ab. Und das ist natürlich auch sympathisch, dass er das in dieser Weise vorträgt. Er war jetzt kürzlich bei Hard Aber Fair. Und dort hat er auch nochmal gesagt, wir sprechen hier nicht über reich oder nicht reich. Wir müssen mal über Anstand und Gerechtigkeit sprechen. Er möchte selbstredend nicht, dass wir eine hohe Erbschaftssteuer oder so etwas haben, sondern er sagt, da wo die unternehmerische Verantwortung doch erfüllt ist, da darf man jetzt nicht den Unternehmen das Leben schwer machen. Das Problem sind die Banker und sind diese ganzen Manager, die eigentlich nur aus eigenem Interesse arbeiten. Bei den Unternehmern sei das doch anders. Das ist sympathisch und auch ein bisschen lustig, aber Grupp geht natürlich hier von einer sehr, sehr besonderen Lage aus. Das heißt, er hat ja erst einmal ein Unternehmen mit einem Ausnahmeprodukt. Er produziert Web- und Wirkwaren zu Fair-Trade-Bedingungen, kann man sagen, in Deutschland, alles made in Germany. Das ist etwas, was sein Alleinstellungsmerkmal ist. Es ist also nicht so, dass er ein originelles Produkt hat in der Form, dass er wahnsinnige Designs hat, die es nirgends gibt, aber es ist genau das, ist das, was sein Unternehmen ausmacht. Und das ist dann auch teurer, aber es ist dann kein Verkaufshindernis deshalb, weil man sagt, das ist eine Fertigung, die ganz in Deutschland passiert. Und so bietet er also für Menschen Kleidung an, die Wert auf fairen Handel legen und die auch einem, sagen wir, gewissen ökonomischen Nationalismus anhängen. Oder sagen wir, es ist eine Heimatverbundenheit, die damit aufgerufen wird.
Ja, think global, buy local. So in der Art kann man das natürlich auch rechtfertigen. Und das ist nun ja nicht als Vorwurf an ihn gemeint, so wie wir jetzt ja auch sonst hier nicht große moralische Vorwürfe machen wollen. Also das sind jetzt sicherlich alles keine riesigen Sympathieträger, die wir hier schildern. Wir lassen heute ja wirklich mal die Unternehmer für sich selbst sprechen, um da so ein bisschen Wahrheit herauszuarbeiten. Aber es soll ja trotzdem nicht als Vorwurf gemeint sein, als moralischer Vorwurf. Und das heißt, das ist jetzt ja erstmal kein Problem. Die Schwierigkeit besteht darin, dass er sein sehr seltenes Geschäftsmodell verallgemeinern will. Also er produziert ja Wäsche für recht gut verdienende Deutsche, denen dieses Label Made in Germany so wichtig ist, dass sie deutlich mehr zahlen als bei der modischen Konkurrenz. Also eigentlich, du hast es selbst gesagt, ist es ja nicht konkurrenzfähige Ware. Es ist nicht besonders schick. Es ist nicht so, dass sie durch ein tolles Design auffallen, sondern sie fallen nur dadurch auf, dass sie teurer sind als ihre Konkurrenz, weil sie hierzulande produzieren. Das heißt also, das, was eigentlich ein Grund gegen Konkurrenzfähigkeit wäre, ist der Unique Selling Point dieses Unternehmens, mit dem sie sich im Wettbewerb noch behaupten können, dass sie also eines dieser ganz wenigen Unternehmen gibt, die noch Textilien in Deutschland produzieren. Das können sie nicht trotz, sondern quasi wegen des hohen Preises, weil sie sagen, da seht ihr mal, wie fair es hier zugeht etc. Und das ist quasi die materielle Basis seiner besonderen Verantwortung. Und er sagt dann, nicht Macht, Marktanteile und Größe dürfen für unser Handeln bestimmt sein, sondern Solidarität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit. Und das ist ja eine hübsche Bergpredigt, nur kann man sowas natürlich nur dann so richtig gut sagen, wenn man ohnehin ein Produkt produziert, für das es keine Konkurrenz gibt. Also Grupp ist stolz darauf, so ziemlich der letzte Textilunternehmer des Landes zu sein und hält es für die alleinige Konsequenz seines besonderen Verantwortungsbewusstseins.
regelrecht absurd ist, auch dieser Stolz darauf, keine Kredite beansprucht zu haben. Das mag in den vergangenen Jahrzehnten so gewesen sein, aber dass das Geschäft in den vorherigen Generationen ganz ohne Kredite lief, naja, also er hat das ja quasi in, da waren ja Schulden da und er musste dann da selbst dann reingehen und musste versuchen, dieses Schiff, das eigentlich im Untergang begriffen war, dann wieder da rauszuziehen. Aber generell kann man ja sagen, nun, irgendwann ist mal jemand in die Verantwortung gegangen und entweder ist man reich und braucht nie Schulden aufzunehmen oder man muss, um eine Investition zu tätigen, Schulden aufnehmen. Das ist ja auch gar nicht schlimm. So funktioniert ja Wirtschaften generell und das ist ja auch sinnvoll, Schulden aufzunehmen, damit man jetzt was realisieren kann und nicht sagt, ich habe da eine unternehmerische Idee, ich warte jetzt mal 20 Jahre, bis ich das Geld gespart habe und dann realisiere ich sie. Das ist ja Unsinn. Dann ist die Idee weg und man fragt sich auch, wie will man in den 20 Jahren an das Geld kommen. Das heißt, diese Kritik zu an den verantwortungslosen Unternehmen führt dann auch oft zu Forderungen an die Politik, die Unternehmer steuerlich zu entlasten, die selbst haften. Also da ist ja nicht ganz uneigennützig, wenn er dort auftritt. Und das ist dann ein bisschen merkwürdig, weil er natürlich darauf stolz sein kann, dass er keine Subventionen braucht. Aber naja, wenn er am Ende eine Steuererleichterung haben möchte, dann ist das ja eine Subvention.
Ja.
Vor allem versteht Herr Grupp nicht, wieso die Politik risikoreiches Wirtschaften erlaubt, mit so einem Konstrukt wie der GmbH zum Beispiel. Das Problem jeder politischen Regulierung der Wirtschaft besteht ja darin, dass man einerseits möglichst viel Wachstum erlauben will, andererseits aber Angst vor überbordender Spekulation hat, die dann in eine Krise führen kann. Aber wo jetzt genau der Punkt liegt, also wo die Politik regulierend einschreiten muss, das ist ja keineswegs irgendwo hundertprozentig sicherzustellen. Und jeder Unternehmer, das muss man auch hier nochmal deutlich machen, arbeitet spekulativ. Deshalb, weil er ja niemals fest davon ausgehen kann, dass in 2 Jahren er und seine Waren noch gefragt sind. Das heißt, alles, was heute produziert wird und morgen abverkauft wird, da wird sich erst morgen zeigen, ob das richtig war, so viel zu produzieren. Sonst hätten und jede Erweiterung eines Unternehmens oder jede neue Produktentwicklung ist immer spekulativ. Es gibt kein Wirtschaften ohne Spekulation.
Jetzt zumindest. Ja, wahrscheinlich wirklich gar keins, du hast schon völlig recht. Ich wollte gerade sagen, kein kapitalistisches, aber wahrscheinlich gibt es auch wirklich gar kein Wirtschaften ohne irgendeine Form von Spekulation, was könnte in der Zukunft gebraucht werden, das ist schon völlig richtig. Gut, bei manchen Sachen weiß man halt wirklich immer, was weiß ich, Menschen brauchen so und so viel Wohnraum oder so und so viel von dem und dem Grundnahrungsmittel, aber alles, was darüber hinausgeht, ist immer ein mal gucken, ob es wirklich gebraucht wird. Und das Ding ist, jetzt ist ja die Frage für so einen kapitalistischen Staat, wie Management ist, und du sagst selbst, das lässt sich ja nicht einfach objektivieren. Wo ist jetzt der Punkt zwischen der ganz normalen Spekulation, die im Kapitalismus immer gebraucht wird? Also, dass Unternehmer sich die Frage stellen, soll ich jetzt hier oder dort investieren, um dies oder das herzustellen? Braucht man das in 2 Jahren noch? Und wo ist dann quasi diese unverantwortliche Mentalität? Also die, wo es dann ungehörig wird. Also man kann ja jetzt nicht sagen, alle müssen selbst haften, niemand darf Kredite aufnehmen etc. So ist halt kein Kapitalismus zu denken und erst recht kein international wettbewerbsfähiger. Und das ist ja das, was die Politik vor allem interessiert und weshalb sie die Kapitale auch nicht zu streng regulieren können von politischer Seite aus. Und das heißt also, der Wolfgang Grupp, der legt ein Ausnahmeverhalten an den Tag, das kaum ein anderes Unternehmen sich leisten könnte. Also das kann man einfach nicht verallgemeinern. Und wie gesagt, reich wird man da jetzt ja als Arbeiter auch nicht gerade. Das heißt, auch diese Verantwortung, das kann man dann immer so ein bisschen kritisch sehen. Und auch wenn dieses Unternehmen mal wirklich in die Bredouille kommen sollte, dass es keine Nachfrage mehr gäbe für diese Kleidung, für diese Web- und Wirkwaren, wie du sagtest, dann wird sich das mit dem Versprechen an die nächste Generation auch einen Ausbildungsplatz aufnehmen zu können, auch sehr schnell erledigen. Denn dann kann sich das Geschäft das auch einfach nicht mehr leisten. Ja, jetzt gerade hat er einen Arbeitskräftemangel, aber mal sehen, wie es in 10 Jahren aussieht, ob dann die Nachfrage zum Beispiel noch da ist. Aber blicken wir zum Abschluss dieser kleinen Unternehmerschau auf das wahrscheinlich berühmteste Geschwisterpaar der Wirtschaftswelt in Deutschland. Und das sind natürlich Stefan Quandt und Susanne Klatten. Und die gaben vor 5 Jahren ein wunderbares Interview beim Manager Magazin, ein sehr langes Interview. Und dort legten sie ihre Sicht auf die Dinge dar, was Verantwortung für Arbeitsplätze angeht. Und da sagte Stefan Quandt, für uns beide ist es sicherlich nicht das Geld, das uns antreibt. Es ist vor allem die Verantwortung, dass man in Deutschland Arbeitsplätze sichert.
Wir sprechen hier von den BMW-Erben, wenngleich Susanne Klatten das gar nicht gern hört, wenn man sie Erbin nennt, denn sie sei nun selbst Unternehmerin und unternehmerisch tätig und sie sei ja nicht nur einfach Erbin. Sie macht da immer wieder deutlich, dass sie ja auch für ihr Geld arbeiten muss. Das ist in diesem Interview dann sehr hübsch nachzulesen. Jedenfalls haben wir es also mit einem Autokonzern zu tun, bei dem diese Geschwister etwa 46%, mhm, der Aktien besitzen und das andere ist dann im Streubesitz. Das heißt, sie haben dort eine ganz entscheidende Macht im Aufsichtsrat, können also dieses Unternehmen lenken in die Richtung, in die sie möchten. Und da sie auch nur zu zweit sind, müssen sie sich nur einig werden. Bei anderen Familien mit sehr viel mehr Kindern ist das ja sehr viel komplizierter. Die nächste Generation, kann man sich dann schon denken, wird das nicht mehr so leicht machen können, weil beide, Stefan Quandt wie auch Susanne Klatten, haben wiederum ein paar Kinder. Dann sind da also schon mehrere Köpfe, die da mitbestimmen wollen, wahrscheinlich. Und zunächst einmal ist es ja ganz rührend zu hören, dass Quandt sagt, es geht doch hier eigentlich darum, dass die Arbeitsplätze gesichert werden. Nun kann man das ein bisschen relativieren, wenn man sich ansieht, dass Susanne Klatten beispielsweise den Aufsichtsratsvorsitz des Technologieunternehmens SGL innehatte und dort Umstrukturierungen in Gang setzte. Und darauf angesprochen, sagte sie, natürlich hat es geknirscht. Wir haben uns von etlichen Geschäften trennen müssen. Das war schmerzhaft. Aber der Turnaround verlief alles in allem partnerschaftlich und in Respekt vor den individuellen Aufgaben, auch denjenigen der Arbeitnehmerseite. Hätte es auch jemand anderes machen können? Ja, wahrscheinlich. Aber für mich war es so etwas wie eine Diplomarbeit. Ich wollte mir auch selbst etwas beweisen. Mit dem letzten Satz belegt sie zumindest, dass es ihr nicht ums Geld ging. Davon hat sie auch genug, sondern es ging ihr um ihr Ego. Sie wollte den anderen zeigen, dass sie auch ein Geschäft führen kann. Nun, wenn sie aber selbst erwähnt, dass es da eine Trennung von etlichen Geschäften gab, dann bedeutet das natürlich, dass es also nicht ohne Arbeitsplatzverluste einhergegangen ist. Und da offenbar war es dann nicht das Allerwichtigste, Arbeitsplätze zu sichern, sondern da ging es darum, die Firma zu restrukturieren. Sicherlich würde jetzt Susanne Klatten sagen, ja, aber das haben wir ja gemacht, damit die Firma überlebensfähig ist. Ja, also man muss dann sagen, damit sie profitabel ist und dann sind dadurch auch Arbeitsplätze erhalten geblieben, dass es eine profitable Firma ist. Aber das ist ja nur angedockt, dass die Arbeitsplätze dann erhalten bleiben oder manche wegfallen. Das primäre Anliegen ist ja, eine profitable Firma zu haben und da ist die Arbeitsplatzsicherheit nicht das, was an erster Stelle steht.
Nee, und es gab in den Jahren nach diesem Interview, ich habe ja mal dann so geguckt, gab es auch immer wieder nochmal größere Entlassungswellen, wo dann einfach mal so 3-3,5% der Belegschaft in einem Jahr einfach entlassen wurden. Und das ist so gut, weil ich meine, du hast selbst gesagt, klar, die rechtfertigen das jetzt damit, dass sie sagen, ja, aber das mussten wir machen, um quasi das Unternehmen zu retten. Und dann kann man ja sehr gut sehen, aha, anscheinend ist dann also die Schaffung der Arbeitsplätze gar kein Selbstzweck. Das ist kein Dienst an der Gesellschaft, dass sie sagen, ja, uns geht es darum, dass die Leute in Lohn und Brot sind, damit es allen gut geht, sondern die sagen ja sehr klar dann, zwischen den Zeilen natürlich, aber sie sagen sehr klar, es geht ums Geschäft und abhängig davon, ob sich die Leute nutzbar machen lassen, beschäftigen wir sie und wenn nicht, dann halt nicht und dann schmeißen wir sie raus. Da gibt es wahrscheinlich noch eine Abfindung oder so, die werden jetzt vielleicht ganz gut organisiert sein, die Leute in solchen Technologieunternehmen, aber da ist dann auch nach Sozialplan, Abfindung, was auch immer, ist dann auch Schicht im Schacht und dann sitzen die auf der Straße und deshalb fand ich es auch so schön, dass sie sagt, ja, das war schmerzhaft und auch da möchte man fragen, ja, für wen? Für dich war es schmerzhaft, weil es dein Ego angekratzt hat, dass deine Firma, wo du da eingestiegen bist, dass die irgendwie bestimmte Geschäfte aufgeben musste, ja, dass die anerkennen musste, dass sie im internationalen Wettbewerb nur noch bestehen konnte, wenn sie bestimmte Bereiche nicht mehr selbst ausführt, sondern das an andere Unternehmen delegiert. Aber das war ja für dich erstmal nur fürs Ego ankratzen. Das war jetzt ja nichts, was dich irgendwie groß was gekostet hätte, sondern schmerzhaft war das für die Leute, die da auf der Straße gelandet sind. Und man sieht an solchen Beispielen dann sehr schön, dieses Gerede von Verantwortung, das ist wirklich eine ideologische Phrase. Und Verantwortung lässt es ja so klingen, als wäre es Zweck der Produktion, dass man einen Lohn für die Mitarbeiter bereitstellt. Und dabei ist es ja genau umgekehrt. Also Lohn wird nur gezahlt, wenn Profitabilität gesichert ist. Dann kann man ja aber auch nicht mehr von Verantwortung sprechen. Also wenn ich sage, Wolfgang, ich sehe mich für dich verantwortlich, du bist mein Freund, mir ist es ein Herzensanliegen, dass es dir gut geht. Und deshalb, wenn irgendein Problem ist, sag Bescheid, dann gucke ich, was ich für dich tun kann. Das ist ja nichts, was an eine Gegenleistung geknüpft ist. Sondern das ist ja ein persönliches Versprechen, dass man sagt, ich übernehme Verantwortung für jemanden. Aber das ist hier ja gerade nicht der Fall, sondern das ist ja immer an die Gegenleistung geknüpft. Nur wenn ihr mir wirtschaftlich nutzt, beschäftige ich euch. Und ansonsten nicht. Und das Problem, das liegt dann am Ende bei denen, die da arbeitslos werden.
Wenig überraschend ist, dass die beiden nicht so große Fans von Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern sind. Und sie sagen, vor allem sei das da problematisch, wo zum Beispiel eine Erbschaftssteuer so hoch ist, dass sie das nicht aus dem Cashflow einfach mal so bezahlen können, sondern wo sie an die Substanz gehen müssen. Also wenn man natürlich ein milliardenschweres Unternehmen hat und das wird mit ein paar Prozent auch nur dann mit Erbschaftssteuer belegt, wenn es vererbt wird, dann bedeutet das ja ganz schnell eine große Summe, die man jetzt nicht vielleicht flüssig hat. Also müsste man jetzt von dem Unternehmen was nehmen. Entweder könnte man es verkaufen, oder man würde einen Kredit aufnehmen. Also wenn man so viel hat, dann bekommt man ja leicht auch einen Kredit und könnte das nach und nach abstottern. Aber das spielt für sie, also letzteres ist für sie gar keine Erwägung wert. Sie versuchen nämlich ein anderes Horrorszenario aufzumachen, nämlich was wäre wirklich, wenn man an die Substanz muss, wenn man einen Teil des Unternehmens verkaufen müsste, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Da sagt dann Quandt, wir treffen alle möglichen Vorkehrungen, dass wir dann nicht an die Substanz gehen müssen. Täten wir das nicht, könnten wir plötzlich weite Teile von BMW den Chinesen oder arabischen Scheichs gehören. Denn wer sonst sollte solch große Aktienpakete kaufen? Und das ist ja etwas, was man ganz häufig auch bei den Politikern findet, eigentlich fast aller Couleur, muss man sagen, wenn man über die Erbschaftssteuer diskutiert, dass dann die deutschen Unternehmen kaputt gehen, weil sie Aktienanteile plötzlich verkaufen müssen an zum Beispiel Chinesen oder arabische Scheichs. Und da kann man sich auch die Frage stellen, ja, das mag sein, dass, wenn das dann nicht über Kredit oder so geht, sie Aktienanteile an die verkaufen müssten. Aber was würde das für das Unternehmen ändern?
Und was würde das für die Mitarbeiter ändern? Also es gibt ja trotzdem weiterhin deutsches Arbeitsrecht. Es gibt weiterhin ein sehr fest eingespieltes System des Funktionierens, wie man, du hast es Sozialpartnerschaft genannt, zwischen Kapital und Arbeit in Deutschland so hantiert. Also diese Vorstellung, wenn sich da ein ausländisches Unternehmen einkauft, dann wird das alles ganz anders und den Leuten, die da arbeiten, geht's viel schlechter. Ist ja auch Quatsch. Das ist überhaupt kein Automatismus, der da hintersteht. Und ich glaube, Zimperlich. Naja,
ganz viele Unternehmen, die wir in Deutschland haben oder die wir auch generell im Westen haben, da wird es schwer, die Eigentumsstrukturen klar offen zu legen. Das sind ja nicht alles Familienunternehmen und die wirtschaften ja nicht deshalb schlechter oder so. Und deswegen ist das eine sehr eigenartige Argumentation, bei der man immer so tut, als würde man quasi das Interesse aller Deutschen auch gerade damit vertreten, indem man ein besonders großes Aktienpaket hat.
Ja, solange Deutsche meine Aktienpakete haben, von denen ich selbst nichts habe, dann geht's mir gut. Uns geht's doch gut. Klatten sagt wiederum, wir wissen, dass Umverteilung noch nie funktioniert hat. Ich finde, gerecht ist, wenn jeder nach seinen Fähigkeiten Chancen wahrnehmen und sein ganzes Potenzial entwickeln kann. Auch das ist wieder eine wunderbare Bergpredigt. Also was heißt denn, sein ganzes Potenzial entwickeln kann? Also dazu ist ja ganz sicherlich nicht die Fließbandarbeit in einem Automobilkonzern gedacht, dass da das ganze Potenzial entwickelt wird, sondern dass da, also natürlich sind das anspruchsvolle Tätigkeiten, das will ich jetzt nicht wegleugnen, die da oftmals verübt werden, aber es ist ja trotzdem so, dass die totale Vereinseitigung von Menschen erwartet wird, die in solchen großen Betrieben arbeiten, dass die bereit sind, ihr ganzes Leben lang relativ ähnliche Tätigkeiten zu verrichten. Also alle Potenziale, die man als Mensch hat, die vielleicht in einem schlummern, was da an Interessen ist, was da an Kompetenzen ist, gerade das soll man dort ja nicht entwickeln. Also darum geht es ja wirklich auf gar keinen Fall. Und auch diese Aussage, wir wissen, dass Umverteilung noch nie funktioniert hat. Naja, aber der Staat macht das ja permanent. Also der Staat betreibt permanent Umverteilung, nur jetzt nicht in sonderlich radikaler Form. Aber es ist ganz klar.
Bei den Einkommen im Prinzip schon, wenn man es da mal mit der Erbschaftssteuer vergleicht, wer 10.000 Euro verdient im Monat, hat einen ganz anderen Steuersatz als jemand, der 2.000 Euro verdient. Und da findet sehr stark Umverteilung statt. Manche sagen, geht noch nicht weit genug, aber ich würde sagen, es ist ziemlich stark verglichen mit Erbschaftssteuer, die zum Teil gar nicht vorhanden ist, wo Leute dann, da gibt es ja schönste Rechnungen, mit einem Milliardenvermögen eine Erbschaftssteuer von 0,03% und sowas zahlen.
Genau, und das sind ja wirklich, also es wird ja an allen Ecken und Enden umverteilt. Also Sozialversicherungen sind eine einzige Umverteilungsmaschine von den Beschäftigten. Ja, also da wird ja quasi ein Teil des Lohns, der Lohn könnte ja höher sein, der Nettolohn, der ausgezahlt wird, da wird ein Teil des Lohns der gesamten Arbeiterklasse, wenn man so will, weggenommen und umverteilt an diejenigen, die nicht von ihrer Hände Arbeit leben können, egal ob jetzt kurzfristig oder vielleicht sogar längerfristig. Das heißt, das ist permanente Umverteilung, die stattfindet. Steuerlich wird die ganze Zeit umverteilt. Also da einfach zu sagen, hat noch nie funktioniert, ist natürlich ihrer Art und Weise, auf Angriffe beispielsweise von Kevin Kühnert zu reagieren. Ja, Kevin Kühnert ist jetzt vor wenigen Tagen zurückgetreten von seinem Amt als Generalsekretär der SPD. Vor 5 Jahren, als dieses Interview hier stattfand, was wir jetzt hier zitieren, da war er noch ein bisschen anders drauf. Da sagte er, man sollte doch bitte BMW vergesellschaften. Und dagegen will sie sich natürlich wehren.
Ja, davon ist aber Kevin Kühnert auch inzwischen weit entfernt. Also er hat sich eher jetzt in den letzten paar Jahren qualifiziert für den Vorstandsvorsitz von BMW.
Rheinmetall?
Achso. Nee, von BMW.
Aber bei Rheinmetall eigentlich auch gut.
Möglicherweise auch, ja. Man findet immer Anschlussverwendungen. Noch ein Wort zu diesen Fähigkeiten, alle Chancen wahrzunehmen. Das hat man ja wirklich nur, wenn man so reich ist. Ja. Also man muss vielleicht nicht ganz so reich sein wie die Klattens, aber wenn man sehr reich ist, dann kann man sagen, ach, ich glaube, ich bin doch eher geborener Musicalsänger, probiere ich das aus. Und wenn das nichts ist, dann mache ich morgen Charity oder versuche mich doch mal unternehmerisch zu betätigen. Dann kann man tatsächlich schauen, was alles so in einem steckt. Und sonst ist man ja doch relativ limitiert.
Und es gibt ja viele, die können ja auch gerade wegen der Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, nicht das machen, was sie gerne würden.
Ja, ja.
Also es gibt ja ganz viele Leute, die zum Beispiel sagen, sie könnten sich die sogenannten sozialen Berufe, egal ob im Kindergarten oder in der Pflege, sehr, sehr gut vorstellen, aber sie machen das bewusst nicht, weil sie wissen, dass sie dort weniger Geld verdienen, als sie zum Beispiel in Deutschland bei irgendeinem unsinnigen Bullshit-Job verdienen können. Und dann sagen die ganz klar, das Potenzial, das ich eigentlich hätte, was ich in mir sehe, was ich gut könnte und womit ich der Gesellschaft was Sinnvolles tun würde, das nutze ich nicht, weil ich in dieser Gesellschaft mehr verdiene mit etwas, das ich persönlich unsinnig finde. Aber ich muss ja auch an mich selbst denken. Und da gibt es ganz viele Menschen, die auch in dieser Richtung das Volle aus sich herausholen können.
Und wir werden jetzt mal sehen, wie das so ist mit der Verantwortung, wenn das Geschwisterpaar ja da so einen hohen Wert drauf legt, dass Arbeitsplätze gesichert werden, ob BMW tatsächlich dann niemanden entlassen wird aus dieser Verantwortung heraus. Man kann jedenfalls sagen, es gibt erfolgreiche Autokonzerne, die ganz anders funktionieren. Also man muss nur mal versuchen, die Eigentümerstruktur nachzuvollziehen von Renault. Da kommt man zu Nissan, von dort wieder zu Mitsubishi und von dort wieder zurück zu Renault. Und der französische Staat hängt damit drin und dann gibt es ganz viele Aktien im Streubesitz. Und es ist ein großes Durcheinander. Ich glaube, man würde so eine Stunde brauchen, um zu erklären, wie eigentlich da die Eigentumsverhältnisse sind. Und trotzdem würde man sagen, ja, die Autos fahren. Das sind auch erfolgreiche Autos über Jahre, Jahrzehnte gewesen. Es liegt also jetzt nicht immer daran, dass erfolgreiche erfolgreiche Autos dann auf der Straße ins Rollen kommen, wenn da ein Geschwisterpaar mit Verantwortung dahinter steht, sondern das kann auch ganz anders strukturiert sein und trotzdem funktioniert das. Ja. Also das ist so eine Glorifizierung auch von Familienunternehmertum, bei dem man sagen kann, ja, es mag bei manchen gut funktionieren und bei anderen funktioniert das zum Beispiel auch gar nicht so gut.
Ja, ja, klar. Also da gibt es eh kein Gemeinrezept. Ich würde ja auch intuitiv denken, wenn es viele Instanzen der Kontrolle gibt, kann es sogar sein, dass es besser funktioniert. Also man kann das immer in die eine oder andere Richtung auflösen. Man kann sagen, wenn zu viele Köche mitkochen, wird es auch nicht gerade ein ausgezeichneter Brei. Aber wenn zwei Leute quasi so viel Kontrolle haben, dann wenn denen was entgeht, dann hat der Konzern halt ein Riesenproblem. Also das kann man auflösen in jede Richtung und sich theoretisch vorstellen. Die interessante Frage ist jetzt ja, wie läuft das mit der Verantwortung für die Mitarbeiter, ne? Weil jetzt sehen wir ja, aha, anscheinend wurde da nicht so genial gewirtschaftet. Man sieht es bei VW, man sieht es aber auch durchaus schon bei BMW, wo es jetzt eine große Rückrufaktion kürzlich gab. Und auch dort geht man mittlerweile, also gibt es mittlerweile Medienberichte, die sagen, dass da tausende Stellen gestrichen werden könnten im kommenden Jahr. Und so wie die Rezession sich gerade verschärft, dürfte das ja eher schlimmer werden. Und dann können wir mal sehen, wie es aussieht.
Die Frage stellt sich also, gibt es so etwas wie eine Corporate Social Responsibility? Das wird von Ökonomen seit Jahrzehnten diskutiert und gemeint ist damit, dass es nicht nur die Shareholder gibt, also die Anteilseigner, denen ein Unternehmen dienen sollte, sondern dass auch andere Stakeholder wie Mitarbeiter oder auch die Umwelt oder der Staat bedacht werden sollten.
Und wir wollen jetzt nicht missverstanden werden, natürlich ist solches Verantwortungsbewusstsein löblich, wenn es jetzt nicht nur geschieht, um Greenwashing zu betreiben. Dennoch sagt es ja schon sehr viel über den Kapitalismus aus, dass so eine Frage überhaupt aufkommt. Also dass die maßgeblichen Wirtschaftssubjekte, und das sind im Kapitalismus ja die Unternehmen, dass die bei ihrem Handel nicht den Planeten verwüsten oder ihre Mitarbeiter überausbeuten, das muss in dieser Gesellschaft zur Frage individueller Moral gemacht werden. Und das ist tatsächlich etwas, das selbst ein Liberaler wie Milton Friedman kritisch sah. Im Jahr 1970, da schrieb er einen berühmten Artikel in der New York Times mit dem Titel »The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits«, also die soziale Verantwortung von Unternehmen besteht in der Erhöhung der Profite.
Ganz im Sinne Friedrich August von Hayeks war auch Milton Friedman sehr skeptisch, wenn Politiker sich zutrauten, Dinge zu planen, allgemeine Regeln zu erlassen und so weiter. Noch skeptischer wurde er aber, wenn Unternehmer solche Aufgaben übernehmen wollten. Ein Beispiel: Was, wenn ein Unternehmer plötzlich den Einfall hat, die Inflation zu bekämpfen? Da sagte Friedman, ihm wird gesagt, dass er gegen Inflation kämpfen soll. Woher soll er wissen, welche Handlung diesem Zwecke dienen wird? Er ist ein Experte darin, seine Geschäfte zu führen, in der Produktion, im Verkauf oder in der Finanzierung eines Gutes. Aber nichts macht ihn zu einem Experten für Inflation.
Und jetzt kommt der Hammer. Er schreibt, solche Unternehmer, Zitat, predigen puren und unverfälschten Sozialismus. Geschäftsmänner, die so reden, sind unwissentliche Puppen der intellektuellen Kräfte, die in den letzten Jahrzehnten unsere freie Gesellschaft unterhöhlt haben. Und Friedman sah den Markt ja schon als sehr sozial und wohlstandsfördernd an, akzeptierte aber zähneknirschend, dass der Staat gewisse Mindestvorgaben beim Geschäftemachen einführte. Aber alles, was quasi darüber hinausgeht, das lehnte er ab. Also da sagt er dann quasi, das ist nicht demokratisch in irgendeiner Form legitimiert. Es gibt keinen Grund, warum ein Unternehmer sich genötigt sehen sollte, mehr als das, was er unbedingt zahlen muss oder zu zahlen oder mehr Umweltschutz zu betreiben, als die Gesellschaft ihn dazu zwingt. Und das ist natürlich totaler Fanatismus von ihm, also dass er glaubt, da würde irgendwie Sozialismus drin stecken, wenn ein Unternehmer ein schlechtes Gewissen hat und deshalb, was weiß ich, nochmal irgendwo was spendet oder was für die Umwelt tut oder so. Aber dennoch ist ja ganz interessant, dass er damit quasi dieses Verantwortungsgequatsche untergräbt.
Ja, das ist voller manischem Antikommunismus, wenn man das liest, ja. Und das ist auch lächerlich deshalb. Aber es gibt schon eine positive Seite, oder sagen wir so, wir können dem etwas Positives abgewinnen. Das Verantwortungsgeschwätz konservativer Politiker und liberaler Unternehmer wird deutlich als Ideologie entlarvt. Unternehmer kümmern sich um ihren Gewinn. Diesem wird das Bedürfnis des Arbeiters nach einem guten Lohn untergeordnet und im schlimmsten Fall, nämlich im Falle einer Pleite oder auch einer Krise, steht der Arbeiter ganz ohne Lohn da. Alle folgenden Krisen, etwa bei der Bewältigung eines Hauskredits, die jetzt der Arbeiter so hat, ja, die sind sein Problem und da kümmert sich dann auch keiner mehr drum, nämlich er muss dann Verantwortung für sich selbst tragen, so wie Unternehmer Verantwortung für sich selbst tragen. So machen das dann die Arbeitnehmer auch gezwungen, das zu tun. Und man wird sicherlich sagen können, dass Leute, die jetzt ein Unternehmen frisch gründen, das nicht geerbt haben, selbstverständlich sehr sich investieren in das Ganze zeitlich mit aller Leidenschaft und die wollen das auch zu einem erfolgreichen Unternehmen machen und dadurch übernehmen sie eine besondere Verantwortung im Sinne von, ich will dafür sorgen, dass das Unternehmen profitabel wird und das ist dann nochmal anders als bei diesen Aktionären, die ein Wolfgang Krupp vor Augen hat oder den Managern. Aber dennoch ist auch bei denen festzustellen, dass die nicht die Verantwortung übernehmen für die Mitarbeiter, sondern die übernehmen die Verantwortung für sich und dass das Unternehmen erfolgreich ist.
Ja, völlig richtig. Und trotzdem sind die natürlich auf eine andere Art und Weise abgesichert. Also ich sag mal so.
Manchmal, also oftmals, ja. Nicht immer. Ne? Also ich meine, es könnte ja, nehmen wir mal an, du kochst ja sehr gerne, wie wir wissen. Wenn du jetzt auf die Idee kämst, ein Restaurant aufzumachen, dann wärst du jetzt nicht finanziell groß abgesichert. Vielleicht würde man dir einen Kredit geben. Was brauchst du? 100.000 Euro. Und dann hättest du natürlich das Risiko, dass du diesen Kredit nicht zurückzahlen kannst, wenn das Ganze in eine Pleite geht. Das wäre jetzt,
genau.
Aber also für diese Fälle gibt es ja schon.
Genau, aber klar, also aber es gibt da ja schon gewisse Haftungsbeschränkungen und es gibt ja auch in Deutschland ein Insolvenzrecht, das sehr, sehr freundlich ist gegenüber denjenigen, die in Insolvenz geraten. Das heißt also, die Möglichkeit da.
Ja, vor allen Dingen hilft das auch wieder jenen, die sehr gut,
ja,
also die viel Geld haben.
Genau.
Also es ist immer besser, 10 Millionen Schulden zu haben als 10.000.
Ja, ich meine, man kennt ja das berühmte Zitat, wenn du 10.000 Euro Schulden hast, ist es dein Problem, wenn du 10 Millionen Schulden hast, ist das Problem der Bank.
Ja,
da ist
oder des Staates, ja.
Und die Verantwortung der Unternehmer gilt aber, um das jetzt nochmal zum Schluss zu führen, die gilt eigentlich dem Geschäftserfolg. Und wo sich dieser mit dem Überleben der Mitarbeiter beißt, werden diese auch kurzerhand rausgeworfen. Dann müssen sie selbst halt klarkommen damit, ob sie noch ihr Eigenheim abbezahlen können, womit sie, was weiß ich, vor 10 Jahren, als sie bei VW angefangen haben, noch sicher gerechnet haben, dass so ein VW-Job ein ganz gut bezahlter da auf jeden Fall für reichen wird. Und von daher können wir jetzt in der kommenden Rezession mal genauer hinschauen, was passiert eigentlich hierzulande? Wer ist es, der dann am Ende leidet? Ist das dann eine Klatten, ist es ein Quant oder sind es dann nicht doch eher die, die der normalen Erwerbstätigkeit nachgehen? Und wahrscheinlich werden wir trotzdem auch dann nur irgendwelche albernen Bürgergelddiskussionen haben oder Kulturkampf, damit nicht die eigenen gesellschaftlichen oder die eigentlichen gesellschaftlichen Widersprüche angetastet werden. Aber wir, die wir diesen Podcast hier produzieren und die ihn hören, wir können das ja zumindest mal im Blick behalten. Und wahrscheinlich dürfen wir dann auch im kommenden Wahlkampf wieder diese Verteidigungen der armen Reichen lesen. Ulf Poschardt sprach ja vor ein paar Jahren von einer bedrohten Minderheit. Und auch in den Diskussionen, die jetzt gerade zum Beispiel bei Hart aber fair wieder tobten, hieß es immer wieder, wir würden in einer Neidgesellschaft leben.
Wir können dann nur sagen, schön wär's. Die Welt sieht anders aus. Der oben zitierte Wachmann, der von 2.000 Euro brutto lebt, mag seinem Chef den Erfolg nicht neiden, weil der so viel Verantwortung trägt. Und diese gesamten YouTube-Kommentarspalten und diese Videos gehen ja immer viral, wenn der Gröner irgendwo ist, bei TikTok dann auch. Die begrüßen ja diese Reife und des Wachmanns, die loben den Immobilienmogul. Da kann man also sehr gut sehen, heute, einige Jahre später und nachdem Gröner mehrere Insolvenzanträge gestellt hat, wird auch der Wachmann wahrscheinlich erleben müssen, wie das mit der Verantwortung dann in der Praxis aussieht. Und wir wollen jetzt zum Schluss noch hinweisen, dass wir wieder live zu erleben sind. Und zwar bin ich am 16. Oktober in Koblenz. Dort wird der Film gezeigt von Bis hierhin und wie weiter von Felix Maria Bühler, ein Film über Klimaaktivismus. Und anschließend diskutiere ich dann mit dem Regisseur über seinen Film. Einen Tag später, am 17.10., bin ich an der Uni Frankfurt zu Gast und stelle in einem Vortrag die provokante Frage: Was, wenn wir noch gar nicht neoliberal genug sind? Und dort bist du dann in Frankfurt auch zu erleben, soweit ich weiß.
Ganz richtig, ich bin auch bei der Tagung und zwar diskutieren wir über die Militarisierung der Universität. Und dann sind wir ja auch noch am 23.
Und zwar bist du aber am 19. da, glaube ich.
Genau, ja. Ich bin dann am Samstag da. Und dann am 23. Oktober sind wir im schönen Mainz. Dort sind wir wieder einmal hin eingeladen worden und dort diskutieren wir über unser Kinderbuch. Also wir wollen da so ein bisschen über die Frage sprechen, wie man junge Leute bereits auf politische Themen aufmerksam macht und wie man das unterhaltsam besprechen kann.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!